Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren anders. Es geht los in das Wahlspezial für die Bundestagswahl 2025. Und wir starten mit der CDU-CSU, namentlich hier Dr. Konrad Körner, Direktkandidat für die CSU im Wahlkreis Erlangen. Wir sprechen darüber, was unser Land wirklich braucht, um wieder auf die Beine zu kommen, aber auch über Deutschlands dringendsten Herausforderungen, vom wirtschaftlichen Aufschwung und ehrlicher Klimapolitik bis hin zu Migration und soziale Gerechtigkeit. Doch wie will die CDU-CSU all das umsetzen und welche Konflikte stehen dabei auch im Weg? In dieser Episode erfahrt ihr nicht nur, was hinter den großen Versprechungen steht, sondern auch, warum diese Wahl so entscheidend für die Zukunft unseres Landes ist. Und jetzt, meine Damen und Herren, Dr. Konrad Körner. Wenn mehr Menschen über positive Dinge sprechen würden, dann wäre die Welt eine bessere und schönere. Davon bin ich absolut überzeugt. Und dieser Podcast ist mein Versuch, die Welt ein Stückchen besser, ein Stückchen schöner zu machen. Also, teil die Folge gerne und hab ganz viel Spaß. Konrad, vielen lieben Dank, dass du heute da bist, um uns deine Partei, die CSU, mal vorzustellen, was ihr alles so vorhabt, was ihr auch für die Wahl euch vorgenommen habt. Und deshalb würde ich einfach gleich reinstarten mit einem der Themen, die den Leuten am wichtigsten sind, weil sie ihn auch im Geldbeutel merken, nämlich wirtschaftliche Lage und die Inflation. Was sind die Punkte der CSU oder CDU-CSU, um da die Wirtschaft wieder anzukurbeln, die Inflation zu bekämpfen?
Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich wirklich. Das Thema Wirtschaft, das ist auch für uns eigentlich das brennendste und drängendste Thema. Am Ende brauchen wir für alles andere, was wir in dem Staat so vorhaben, brauchen wir Steuereinnahmen und die brechen momentan massiv ein. Man sieht es hier in Erlangen, in meiner Heimatstadt Herzogenaurach, auch die Kommunen haben kein Geld mehr und sofort sind solche Sachen wie Schwimmbäder oder Kitas in Gefahr. Deswegen, also wir brauchen Steuereinnahmen, damit der Staat funktioniert und die Steuern gibt es aus der Wirtschaft und die gibt es am besten, wenn die Wirtschaft brummt. Und damit wir die Wirtschaft wieder ans Laufen bringen, brauchen wir jetzt vor allem Planungssicherheit, glaube ich. Wir hatten einfach eine Regierung, die heute das eine verkündet hat, morgen Kompromisse wieder in Frage gestellt hat. Das bedeutet, uns ist wichtig, dass das, was wir jetzt versprechen und was dann später natürlich auch in der Regierung umgesetzt wird, dass das klar kommuniziert ist. Und Friedrich Merz hat jetzt angekündigt, es gibt zum Beispiel einen Stufenplan für die Entlastung der Wirtschaft. Jedem ist sofort klar, gerade wenn es weniger Geld gibt, können wir nicht die Steuern massiv komplett am Anfang sinken. Aber wir müssen was tun, damit die Leute wieder Vertrauen fassen in diesen Standort Deutschland. Und deswegen müssen Energiepreise runter, damit unser produzierendes Gewerbe, ich komme aus Herzogenaurach, Firma Schaeffler produziert bei uns noch, damit unser produzierendes Gewerbe weiter produzieren kann zu wettbewerbsfähigen Preisen. Und die Unternehmenssteuern an sich müssen runter, damit Investoren auch aus dem Ausland bei uns wieder gerne neue Arbeitsplätze schaffen, denn die Unternehmensbesteuerung ist halt in Deutschland sehr, sehr hoch im Vergleich zu anderen Ländern, die auch gerade alle nach unten gehen. Da müssen wir was tun. Und dann glaube ich, wenn man dann noch eine stabile Regierung hat, die sich nicht alle 5 Minuten in Frage stellt, dann fasst die Wirtschaft auch wieder Fuß und dann geht's auch wieder bergauf, weil das Land kann das, wir haben gute Leute und die Leute bei uns strengen sich an und wollen was schaffen.
Jawohl, definitiv. Ihr sagt ja auch, ihr wollt generell die Steuern senken. Jetzt hast du am Anfang auch noch gesagt, die Steuern sind uns eingebrochen. Und wenn euer Wahlprogramm durchgeht, ihr wollt auch viel fördern, ihr wollt schon auch viel investieren. Ne? Wenn man sich allein irgendwie an das 2%-Ziel der NATO für die Bundeswehr orientiert, das sind allein, glaube ich, fast über 40 Milliarden Euro. Und auch andere Sachen wie Infrastruktur und Co. soll investiert werden. Das sind ja Zahlen, über die wir da sprechen. Das sind ja über 100 Milliarden Euro, die da irgendwie investiert werden müssen. Gleichzeitig sagst du aber auch, wir müssen mit den Steuern runter. Und die Steuern sind ja die Haupteinnahmequelle des Staates. Wie passt das zusammen?
Genau, also auf der einen Seite, wie ich schon gesagt habe, geht sowas nur stufenweise. Das bedeutet, wir können nicht auf einen Schlag alle Entlastungen rausbringen, sondern bestenfalls laufen die Entlastungen planbar. Unternehmen wissen, in dem Jahr gibt es diese Entlastung, im nächsten Jahr, im dritten Jahr gibt es die Entlastung bis ins vierte Jahr der Regierung rein. Also ich glaube, diese Planbarkeit, das darf man nicht unterschätzen. Selbst wenn die Entlastung noch nicht gleich kommt, ist der Effekt trotzdem da, weil die Leute wissen, okay, nächstes Jahr kann ich damit rechnen. Das ist das Wichtige eben, dass man das, dass man da eine stabile Regierung bildet. Und dann ist uns schon auch klar, wir werden an Stellen einsparen müssen. Wir glauben aber, dass es diese Stellen auch gibt, gerade bei den Projekten, die Ampel beschlossen hat, aber die in der Bevölkerung, wo eigentlich jeder sagt, da muss was gemacht werden. Ja, klar ist das Stichwort Bürgergeld. Wir haben allein 30 Milliarden mehr Ausgaben. Also wir reden nicht drum, dass wir jetzt komplett irgendwie Sozialleistungen abschaffen, sondern allein das, was vom Stand vor dem Ampelbürgergeld, also damals bei Hartz IV und Arbeitslosengeld II, ausgezahlt wurde, zu jetzt haben wir 30 Milliarden mehr Ausgaben durch diese Gesetzesänderungen. Also allein, wenn man da sagt, davor waren wir auch schon ein sozialer Staat, wenn man das zurückdrehen würde, hätte man auf einen Schlag ungefähr 30 Milliarden. Auch bei der Migration müssen wir halt feststellen, dass wir über 50 Milliarden Gesamtausgaben haben. Das bedeutet, schaffen wir es, die Asylzugangszahlen runterzubringen, sinken auch da sofort Kosten und schaffen wir es natürlich auch, mehr Leute gerade aus dem Asyl- und Migrationsbereich schneller in Arbeit zu bringen, sinken auch da Kosten. Also allein diese beiden Blöcke, reden wir mal über 50 Milliarden, die wir da haben, zuzüglich natürlich weiterer Einsparungen. Also auch der Friedrich Merz und Markus Söder sagen ja, wir müssen schon diesen Haushalt einmal vom Kopf auf die Füße stellen. Es gibt gerade nicht mal einen Haushalt, weil die Ampel sich ja nicht mehr einigen konnte. Aber es gäbe auf jeden Fall Einsparpotenzial, um in die ersten Schritte zu kommen. Und dann als, ich sag mal, dritter Punkt, hätten wir allein das Durchschnittswachstum der EU, das ist jetzt momentan, glaube ich, bei ungefähr 1%, das ist also nicht wahnsinnig viel, ne? Und keine Rezession, hätten wir schon 30 Milliarden Steuermehreinnahmen. Also das bedeutet, dann schaffen wir allein durch eine Wirtschaft, die auf dem Standard, ich sag mal, Spaniens und Griechenlands pendelt, was die Aufschwungzahlen angeht, hätten wir sofort Steuermehreinnahmen, die man dann auch wieder zurückgeben kann. Also insofern wird es ein Mischmasch sein, aber es ist möglich.
Du hast jetzt gerade auch schon Migration und Integration angesprochen. Lass uns gleich bei dem Thema auch bleiben. Was plant CDU/CSU bei den Themen?
Na, also das Wichtige ist, glaube ich, und das, um ehrlich zu sein, das bewegt mich auch persönlich. Das Wichtige ist, wir brauchen qualifizierte Zuwanderung und wir müssen schauen, dass die illegale Migration, dass die zurückgedrängt wird und dass die bestenfalls sogar aufhört. Niemand sagt, dass wir Schutzsuchende nicht aufnehmen, aber wir sehen einfach bei Anerkennungsquoten, die beim reinen Schutzgrund Asyl nach Grundgesetz weit unter 1% liegen und dann eben mit den zusätzlichen Schutzgründen Genfer Flüchtlingskonvention und subsidiärer Schutz auf ungefähr 50%, glaube ich, sind es momentan, sich einpendeln, dass natürlich sehr viele zu uns kommen, die eigentlich sofort wieder zurück müssten. Das funktioniert sehr schlecht, müssen wir uns auch ehrlich machen. Da gibt es jetzt Vorschläge, ja, Straftäter sofort abschieben oder nach der zweiten Straftat. Das Wichtige wäre aber, wenn die Leute, die überhaupt keinen Schutzgrund haben, schon gar nicht zu uns kommen. Deswegen wird das Wichtigste für eine unionsgeführte Bundesregierung sein, dieses Signal auch europaweit zu setzen, Zurückweisungen an den Grenzen. Denn ich glaube, nur dann wird man, das ist ja dann so eine Kaskade, Deutschland weist einmal an den Grenzen zurück und dann werden alle anderen europäischen Länder gar nicht anders können, als die Außengrenzen am Ende so zu kontrollieren, dass es funktioniert. Denn das ist ja unser riesiges Problem, dass natürlich gerade in Europa der Anreiz, die Grenzen auch zu kontrollieren, relativ gering ist, weil die Leute wollen ja eh nach Deutschland. Und das Problem haben wir ja schon seit eigentlich Beginn der Flüchtlingskrise 2015. Und es gibt da gute Fortschritte in der Europäischen Union. Das dauert aber leider alles. Und wir müssen jetzt, glaube ich, diese Signale setzen. Und dann ist eben das Wichtige, und das ist auch gut, dass wir, glaube ich, sowas noch mitbeschlossen haben, schon auch wirklich sich um die Fachkräftezuwanderung zu kümmern. Also da mit einer zentralen Behörde, also einem Ansprechpartner, der dann über Zeugnisanerkennung und Abschlüsse bis hin zu Visa alles aus einer Hand macht, dass die Ausländer, die bei uns wirklich Fuß fassen wollen, wo auch die Unternehmen sagen, die brauchen wir, den haben wir jetzt im Ausland angeworben, der soll jetzt schnell herkommen, dass das eben von staatlicher Seite schneller geht. Da haben wir momentan so einen Zuständigkeitswirrwarr und das wollen wir verbessern.
Wenn ihr, ich habe mir euer Programm auch durchgelesen und da steht auf der einen Seite, ihr wollt auf jeden Fall eurer humanitären Verantwortung weiterhin gerecht werden, oder unser Land will der humanitären Verantwortung weiter gerecht werden, dass wir auch schutzbedürftige Menschen in Zukunft Schutz gewähren. Gleichzeitig sagt ihr aber auch, dass ihr einen faktischen Aufnahmestopp sofort durchsetzen wollt. Wie geht das einher? Weil es würde bedeuten, Aufnahmestopp ist Aufnahmestopp, würde ich es interpretieren.
Ja, erstmal Aufnahmestopp ist Aufnahmestopp. Wichtig ist halt, ich glaube, Schutz durch Deutschland heißt ja nicht Schutz in Deutschland, oder so gesagt sogar Schutz durch Europa heißt nicht Schutz in Europa. Wir haben das mit dem Türkei-Deal damals auch hinbekommen. Aber ich glaube, diese Drittstaatenregelung, also dass man sagt, können wir auch durch die EU betriebene Asylauffangzentren in Drittstaaten etablieren, das wäre wichtig. Da kann man am Ende auch mehr Menschen helfen, als wenn wir sie bei uns haben. Also das gleiche Geld ist natürlich viel besser eingesetzt, wenn ich es vor Ort oder nahe an dem Krisenort oder in einem Drittstaat habe, wo natürlich alles günstiger ist, wo ich aber den Leuten trotzdem vielleicht Zugang zu rudimentärer Gesundheitsversorgung, zu Schulbildung und ein Dach über dem Kopf gewährleisten kann, als ich das in Deutschland könnte. Das bedeutet, das ist schon ein wichtiger Baustein. Und da gibt es ja schon die ersten Anhaltspunkte. Und ich sage mal, wenn da auch was entgegensteht, dann müssen wir das, glaube ich, ändern, weil das System, wie es jetzt ist, das sieht jeder, das funktioniert nicht.
Hey, ganz kurze Unterbrechung. Du weißt ja, dass ich hier keine nervige Werbung schalte und auch nichts verkaufen will. Die einzige Bitte, die ich habe, ist, dass du mir hilfst, meine Botschaft in die Welt zu tragen, um mehr Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Und der einzige Weg, wie wir das tun, ist, wenn du diese Folge mit jemandem teilst und sie bewertest. Du tust mir damit einen riesigen Gefallen, aber noch viel wichtiger, vielleicht veränderst du damit das Leben von jemand anderem. Und dafür bin ich dir super, super dankbar. Und jetzt zurück zum Konrad. Bleib mal bei so Konflikten, du hast auch die Türkei angesprochen, gehen wir zur Außenpolitik. Also gerade Krieg ist näher an unsere Grenze gerückt, wie die letzten 80 Jahre nicht. Was sind die wichtigsten Punkte im Thema Außenpolitik, Krieg, Frieden?
Ja, also ich meine, das hätte sich ja, glaube ich, in unserer Generation, wenn ich das sagen darf, niemand vorstellen können, dass wir nochmal über sowas wie Krieg in Europa keine 4 Flugstunden von uns entfernt reden müssen. Das bedeutet, wenn wir über die Außenpolitik reden, dann ist das Wichtigste, dass Deutschland und in der Folge dann auch Europa, dass wir uns selbst verteidigen können. Und deswegen ist das Wichtigste, erstmal die Bundeswehr zu stärken und während das passiert, auch zu schauen, dass die Ukraine durchhält. Das bedeutet, dass wir die Ukraine weiter unterstützen, ohne dass wir selber Kriegspartei werden, aber schon mit dem klaren Statement, es ist im deutschen Interesse, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert und bestenfalls sogar gewinnt, dass wir diesen Angriffskrieg von Putin zurückwerfen. Dass das momentan alles sehr düster ausschaut, das ist klar, aber ich glaube, die Konsequenz, wenn am Ende die Ukraine den Krieg verlieren würde, die wäre viel, viel schlimmer, auch für uns in Deutschland. Ich weiß, dass das immer einige auch kritisch sehen. Ich stehe da aber dazu, die Ukraine verteidigt am Ende auch unsere Freiheit. Und all denen, die immer sagen, ja, das ist mir doch alles egal, die sind keine EU, kein NATO, ist uns doch wurscht, denen sage ich dann auch immer, selbst wenn ihr an diese Werte, an diese westlichen Werte von Freiheit und Demokratie nicht glaubt, dann haben wir ein hohes Eigeninteresse, denn in der Ukraine sind immer noch weit über 20 Millionen Einwohner, die da immer noch sind, die noch nicht geflohen sind. Und keiner braucht irgendwie glauben, dass wenn da eine russische Armee weiter vorrückt, dass die dann natürlich da bleiben werden und sich da einer russischen Gewaltherrschaft unterwerfen werden, sondern die würden ja dann auch fliehen und hätten auch jeden Grund, bei uns unterzukommen. Also gerade auch deswegen, auch aus purem Eigeninteresse, sollten wir die Ukraine weiter unterstützen.
Ja, definitiv. Wenn wir allerdings auch schauen, Russland ist jetzt nur ein Beispiel. Wir haben ja noch andere Autokratien, ne? Sei es China oder wenn wir im Mittleren Nahen Osten schauen auch, mit denen wir doch ja sehr eng zusammenarbeiten, ne? Einerseits, ihr sagt, ne, ihr wollt das zurückfahren, die Zusammenarbeit mit Autokratien. Gerade ein Beispiel vorhin auch mit der Türkei, da die bleibt von strategischer Bedeutung und wichtiger Partner für Europa, sagt ihr. Und ihr bedauert, dass sie sich derzeit von der Werteordnung der EU entfernt. Das klingt sehr, ja, sehr, sehr nett irgendwie geschrieben. So, ja, sie ist zwar schade, dass sie sich entfernt, aber wir haben eigentlich keine Wahl, als mit ihr zusammenzuarbeiten.
Ja, also in der Tat glaube ich, wir haben keine Wahl, als mit der Türkei dennoch also zusammenzuarbeiten. Sie sind NATO-Mitglied. Ja, muss man sich mal nur vorstellen, würde die Türkei angegriffen, wären wir in der Verpflichtung, der Türkei auch beizustehen. Das bedeutet, man muss einen Gesprächskanal offen halten. Wichtig ist halt, und da war die CSU ja auch immer sehr deutlich in ihrer Meinung und ich auch persönlich, dass die Türkei, also weder geografisch noch von der Werte- und Kulturordnung her aus meiner Sicht und gerade jetzt in die Europäische Union gehört. Sie ist ein NATO-Partner, das ist völlig in Ordnung und sie ist sowieso ein wichtiger strategischer Verbündeter in der ganzen Region. Aber in der EU, das wird, glaube ich, nicht funktionieren und schon unter Erdogan schon gleich dreimal nicht. Wo man Einfluss nehmen kann, sollte man das tun. Man denkt nur an so inhaftierte Journalisten und auch Deutsche da vor Ort. Aber wir müssen halt feststellen, und deswegen war es für uns wichtig, als CSU auch zu sagen, es wäre ehrlich, diese EU-Beitrittsgespräche komplett zu beenden mit der Türkei und zu sagen, wie können wir auf eine Art privilegierte Partnerschaft, glaube ich, nennen das die Briten, ja, wie können wir da das einfach auf ein neues, freundschaftliches, hoffentlich freundschaftliches Band stellen, dann weiß auch jeder, woran er ist. Ich glaube, das ist ehrlicher.
Gehen wir zu einem Thema Klimawandel und Umweltpolitik. Was sind eure Kernpunkte bei den beiden Themen?
Ja, also das Wichtige ist natürlich, wir müssen schauen, dass wir Klimaziele erreichen. Und wir merken jetzt, so einfach ist es gar nicht. Und die Frage ist, mit welcher Politik setzt man es um? Also im Ziel sind wir uns, denke ich, eigentlich alle einig. Die Frage ist nur, schaffen wir es, ohne dass wir einen riesigen Wohlstandsverlust im Land haben und dass am Ende die Wirtschaft völlig am Boden liegt? Und ich glaube, wir haben die letzten 3,5 Jahre gesehen, dass es so nicht funktioniert. Erstens auch da wieder die Frage, wo war sich die Ampel eigentlich einig? Wo hat man eigentlich Politik mal durchgezogen? Gar nicht. War auch gut, dass man sie nicht durchgezogen hat, wenn man an sowas wie das Heizungsgesetz denkt, was ja völlig, völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Das bedeutet, für uns ist bei der Klimapolitik wichtig, wir müssen sie mit der Wirtschaft irgendwie in Einklang bringen. Die Wirtschaft will ja umstellen. Die wollen ja die Anreize. Ich kenne bei mir viele Unternehmen, ja, die investieren in Solaranlagen und so weiter. Da ist ja die Zeit ist ja da angekommen. Jetzt muss die Politik halt nur noch die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Und für uns ist deswegen gerade bei dem Thema Klima- und Umweltpolitik wichtig, dass wir deregulieren. Das bedeutet nicht das gleiche Ziel über 6, 7 Maßnahmen. Könnte man Beispiele bringen, gerade im Energiesektor, wie es ganz viele verschiedene Maßnahmen gibt, auch Bepreisungen, die alle das Gleiche wollen, aber natürlich alle unterschiedlich Bürokratie auslösen. Deswegen, ich sag mal, Klimapolitik in einfach wäre für mich zum Beispiel mehr über den CO2-Preis zu arbeiten. Also wir geben klimaschädlichem CO2 einen Preis, das haben wir schon gemacht. Und wir schauen, dass dieser Preis, der wird ja festgelegt dadurch, dass quasi wie viel CO2 überhaupt ausgestoßen werden darf. Und dann muss man diese Zertifikate untereinander handeln, dass das auf weitere Wirtschaftsbereiche, Sektoren nennt sich das dann ja, ausgeweitet wird. Und dass man aber im gleichen Zuge eben parallele Maßnahmen auch abschafft. Im Energiebereich zum Beispiel wird der Energiepreis durch eine Vielzahl von Preisregulierungen und Aufschlägen, die alle eigentlich den Klimaschutz zum Ziel haben, gebildet. Und ich glaube, es wäre viel einfacher, wenn das nur durch 1, 2 Maßnahmen geht. Und für uns ist halt wichtig, man sieht jetzt auch, dass diese Idee von Robert Habeck, ich fördere mit ganz, ganz, ganz viel Steuergeld so einzelne Schlüsselinvestitionen und dann passiert was drumherum, dass das halt auch schief geht. Das hat bei Tesla noch so halbwegs geklappt in Brandenburg, wobei man sich ja da auch schon fragen kann, wo ist jetzt der wirtschaftliche Mehrwert für die ganze Region? Ist bei Intel aber vollkommen schief gegangen, ist in dieser Werft, wo 600 Millionen Euro auf dem Spiel stehen und in dieser Batteriefabrik auch im Norden komplett schief gegangen. Das bedeutet, wir würden nicht 10 Milliarden in ein Werk von Intel stecken, sondern schauen, dass wir mit besseren Rahmenbedingungen für die Gesamtwirtschaft überhaupt wieder attraktiv werden auf der Welt. Dass die Leute nicht bei uns sagen, nee, ich würde nie in Deutschland investieren, außer du gibst mir 10 Milliarden, sondern dass die Leute sagen, ich will in Deutschland investieren, Weil bei euch gibt es jetzt, wir merken, bei euch gibt es weniger Bürokratie, bei euch gibt es immer noch tolle Arbeitskräfte, gute Wirtschaft, gutes Ökosystem und bestenfalls auch niedrigere Steuern. Und dann kann das mit dem Klimaschutz auch wieder ganz anders funktionieren. Also Klimaschutz vereinfachen wäre jetzt mal für mich das eigentlich das Wichtigste.
Ja, ich glaube, wenn man über Bürokratie spricht, da kann man nochmal einen ganz eigenen Podcast so aufnehmen über deutsche Politik. Das muss man, glaube ich, jetzt mal außen vor lassen. Aber generell, du hast es vorhin auch schon kurz angedeutet und jetzt auch nochmal gesagt, gerade diese Abwanderung der Industrie, das ist ja eine Riesengefahr. Die findet ja schon statt. Die hat in den letzten vielen Jahren schon stattgefunden, dass es durch diesen Kurs, dass wir klimaneutral werden wollen, bis 2045 eben, die Energiekosten für viele Industrien, einfach gerade die energieintensiven Industrien, einfach so hoch treibt, dass es nicht mehr wirtschaftlich ist, hier zu sein. Wie wollen wir denn genau diese kritische Zeit überbrücken bis 2045? Das sind ja noch 20 Jahre, in der, wenn wir nichts machen, die ganze Industrie einfach abwandert, weil es sagt, ja, Deutschland ist einfach nicht mehr wettbewerbsfähig. Irgendwann wird grüne Energie sicherlich günstiger sein und wenn das alles verlässlich ist, ist das super, aber die Zeit bis dahin ist ja eine super kritische.
Genau, und das sehen wir jetzt eigentlich gerade total enorm. Wir haben einen relativ gut laufenden Ausbau von erneuerbaren Energien. Ja, Photovoltaik wird ausgebaut, Wind wird ausgebaut. Wir haben an Tagen auch schon im Sommer mal nur erneuerbare Energien im Netz. Alles toll, aber wir haben sie halt nicht immer. Und die sprichwörtliche Dunkelflaute, die droht halt gerade jetzt im Winter. Und deswegen ist jetzt wichtig, erstmal die Energiepreise runterzubekommen. Also zum Beispiel Netzentgelte zu reduzieren und auch Stromsteuer zu reduzieren. Da hätten wir auch noch Spielraum, weil wir da deutlich mehr verlangen als das, was die EU uns vorschreibt. Und damit das alles stabil läuft, müssen wir uns halt ehrlich machen. Das bedeutet zum Beispiel, wir brauchen in Deutschland relativ schnell relativ viele, man redet so ungefähr 50 Stück, moderne Gaskraftwerke, die also dann die Grundlast abfedern können, grundlastfähig sind und auch perspektivisch mit Wasserstoff und dann hoffentlich mal mit grünem Wasserstoff noch betrieben werden können, wenn wir aus dem Erdgas irgendwann aussteigen können. Aber so ehrlich muss man sich halt machen. Das bedeutet, wenn wir aus der Kohle aussteigen wollen, dann müssen jetzt erstmal Gaskraftwerke her. Aus unserer Sicht wäre schon auch zu überlegen, steigt man in neue Kernkrafttechnologien ein. Das bedeutet, diese Small Modular Reactors, die jetzt gerade auf der ganzen Welt bestellt werden, also Technologie, die die ganze Welt irgendwie cool findet, weil sie sagt, fast keins oder weniger Risiko der Kernschmelze, wie viel kleinere Kosten, weil die Dinger nicht individuell, sondern am Stück produziert werden, diese Kraftwerke, und CO2-neutral, könnte man sowas nicht auch für Deutschland machen, wenn es ganz Deutschland macht, weil momentan fahren wir Deutsche halt eine sehr unehrliche Energiepolitik. Also wir rühmen uns mit dem erneuerbaren Ausbau und wenn die Erneuerbaren nicht liefern, dann haben wir keine Speicherkapazitäten, die technologisch sehr schwierig sind, sondern dann kaufen wir halt den Atomstrom aus Tschechien und Frankreich. Und das, glaube ich, wird halt lange nicht funktionieren und es ist auch sehr teuer natürlich. Das bedeutet, wir müssen diesen Grundlaststrom ausbauen und da werden wir auch, ich sag's mal ganz vorsichtig, mit der Brechstange hantieren müssen. Es muss sehr schnell zusätzliche Kapazitäten gerade jetzt über so Gaskraftwerke geben, sonst fliegt uns die Sache um die Ohren.
Gehen wir zum Thema soziale Ungerechtigkeit, Armut und gerade das Thema Bürgergeld, das hast du vorhin auch schon kurz thematisiert, was ihr da vorhabt, aber geh nochmal auf die ganzen Themen ein.
Genau, ich glaube, wichtig ist, die CSU trägt jetzt auch das S für sozial im Namen. Wir müssen wieder feinjustieren, dass jeder das Gefühl hat, es geht gerecht im Land zu. Und mit gerecht ist vor allem eben das Thema Bürgergeld gemeint, wo viele, und es gibt ja da auch Berechnungen, wo man immer wieder sagt, ja, es ist jetzt kurz drüber, kurz drunter unter dem, was ich zum Beispiel mit einem Mindestlohnverdienst verdienen kann. In den Großstädten, gerade in den Ballungsräumen sicher nicht, wo ich eigentlich überhaupt keinen Anreiz mehr habe zu arbeiten, wo ich am Ende über Bürgergeld, Wohngeld etc. eben deutlich oder einen ganzen Schluck mehr habe. Und diese Anreize müssen wir wieder zurückdrehen. Auch die Frage zum Beispiel, bin ich verpflichtet, eine Arbeit aufzunehmen, wenn es sie gäbe? Das wurde ja auch abgeschafft mit dem Bürgergeld. Und ich glaube, das ist halt auch was man der jeden Tag aufsteht und zur Arbeit geht, nur schwer erklären kann. dass wenn jemand anders mehrmals Arbeit auch angeboten kriegt und immer sagt, nö, auf habe ich jetzt eigentlich keine Lust, ich schau mal, vielleicht kommt noch was Besseres, dass der dann auch keine Sanktionen zu fürchten hat. Das bedeutet, in dem Bereich müssen wir nachbessern. Und das Wichtige für mich natürlich daneben als junger Mensch ist, dass wir auch das Thema Rente nochmal und Sozialversicherungen nochmal angehen, denn wir wissen eigentlich, mathematisch fährt dieses System an die Wand. Und für uns ist es jetzt wichtig mit dieser Frühstartrente, das ist relativ günstig für den Staat, zu sagen, der Staat legt mal ein Depot an für jedes neugeborene Kind. Und bis das Kind 18 wird, oder man kann auch mit 6 Jahren erstmal anfangen, das ist jetzt mal egal, aber bis das Kind 18 wird, wird dann jeden Monat 10 Euro von staatlicher Seite eingezahlt. Und das Coole ist, wenn ich dann 18 bin, habe ich ein Depot, ich darf an das Geld noch nicht ran, weil das ist ja für meine Rente, aber ich sehe, wie sich das entwickelt. Und das wäre für mich auch ein ganz wichtiger Anreiz, um jungen Leuten den Zugang zum Kapitalmarkt, zum Aktienmarkt. Viele von uns traden auf Trade Republic und Scalable und wie sie alle heißen, dass man eben dann zum Beispiel mit ETFs sich eben schon da zusätzlich nochmal investiert, sich Wohlstand erschließt. Und das Schöne ist ja, dass man durch Wachstumseffekte am Markt, gerade bei breit gestreuten Anlagen, dann einen Riesengewinn einfach über die Zeit, ja, die so ein 18-Jähriger halt hat, bis er mal in Rente gehen will, Rieseneffekte erzielen kann. Und die dann hoffentlich langfristig dazu beitragen, dass auch junge Menschen noch eine Chance auf eine faire und ausgeglichene Rente haben. Also das ist für mich ganz wichtig, dass wir jetzt auch dieses Signal mal setzen. Die FDP hatte das ja auch vor in der Ampel, das hat dann ja auch nicht geklappt. Dass wir das jetzt auf jeden Fall umsetzen.
Konrad, du hast jetzt nochmal 60 Sekunden Zeit, um uns die CSU, CDU zu pitchen. Warum sollte man dieses Jahr euch wählen? Los geht's.
Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben ernste Zeiten. Wir haben eine ernste Lage wirtschaftlich in der Welt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt eine stabile Regierung bilden. Und das geht am besten mit der Union, die weiß, wie man regiert, die Stabilität mit in die Regierung bringt, die auch mal bereit ist, einen Kompromiss zu schließen, wenn es notwendig ist und die natürlich jetzt die Priorität auf die Wirtschaft legt. Denn wenn am Ende die Wirtschaft weiterhin so in die Talfahrt geht, dann haben wir alle nichts, dann haben wir keine Arbeitsplätze mehr, dann geht unser Wohlstand flöten. Und das ist für uns als Union jetzt die wichtigste Priorität, mit einem Sofortprogramm nach der Wahl für die Wirtschaft gleich durchzustarten, nicht erst 6 Monate Koalitionsverhandlungen zu führen, sondern gleich sich schnell auf Maßnahmen zu einigen, damit es eben wieder nach vorne geht. Und das können wir schaffen, da bin ich fest davon überzeugt. Wir haben als Union jetzt auch die Fehler der Vergangenheit aufgearbeitet und hoffen auf die Unterstützung der Menschen.
Sehr gut. So, Abschlussfrage. Was ist euer Ziel bei der Bundestagswahl?
Ja, also so stark wie möglich zu werden, wäre jetzt die Politikerantwort.
Ja.
Ich sage aber mal, die in den oberen 30%, das muss und kann drin sein. Und in Bayern natürlich in den deutlich über 40% für die CSU. Da bin ich zuversichtlich, dass wir das schaffen.
Sehr schön, alles klar. Konrad, vielen lieben Dank, dass du da warst. Wir drücken euch die Daumen.
Dankeschön und herzlichen Dank für die Aufnahme. Mich gefreut.
Und Leute, vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören, fürs Einschalten. Ihr wisst, das Wichtigste ist, geht los und macht euer Kreuz. Schön, dass ihr euch informiert habt, auch über die CSU, CDU. Ihr findet auch noch andere Parteien hier in den nächsten Wochen, die veröffentlicht werden. Und Konrad, an dich ein dickes Dankeschön. Viel Erfolg im Wahlkampf. Und Leute, vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören. Ihr wisst doch Bescheid. Seid lieb zueinander und bleibt sauber. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüssi.
Danke.
Vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir, diese Folge. Vergesst nicht, dem Kanal zu folgen auf Spotify, auf Apple Podcast, die Glocke zu drücken, damit ihr auch immer auf dem Aktuellsten bleibt und keine spannende Folge mehr verpasst. In dem Sinne, bleibt sauber und seid lieb zueinander.